Klassenunterschied in München. Bayern überrollt Schalke.
Platz 16, Torverhältnis weg, Bülter gesperrt. Diese Niederlage tut dreifach weh.
6 Punkte noch zu vergeben. Wer fliegt, wer bleibt? Wir holen den Rechenschieber raus.
Alles oder nichts. Stellen wir gegen die SGE die Weichen auf Klassenerhalt?
Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
Hier ist Gelsenkirchen, hier spielt Schalke 04.
Ihr könnt schon auf die Matte sein!
Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar.
Körnerseits von Raul, Raul, Raul!
Einfach nur noch irre!
Schalke,
die Nordkurve
und ich. Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Nach unserem Auswärtsspiel beim FC Bayern München. Endstand 6:0 für Bayern. Ja, der Abstiegskampf spitzt sich zu Mitte Mai und es wird nach vielen positiven Momenten wieder mal ein Wochenende, was richtig scheiße war, aus jeglicher Sicht. Und ich glaube, das geringste Problem daran ist das pure Ergebnis, also dass es an diesem Samstag im Mai am Ende Zero Point für Schalke heißen würde, ist relativ wenig überraschend gewesen. Aber die Art und Weise, sowie die Höhe des Sieges des FC Bayern, als auch die anderen Umstände in diesem Spiel, machen uns, glaube ich, ziemlich sauer. Und wenn ich wir sage, sage ich auch Hallo. Und zwar an Felix, der jetzt der wieder in Aachen ist. Hallo nach Aachen.
Glück auf zurück nach Köln. Ja, du klingst schon ernüchtert. Ich bin auch ernüchtert. Also habe mich gerade schon gefragt, wie konnten wir noch letzte Woche ja so positiv sein und so. Ich war ja leicht optimistisch mit meinem Unentschieden-Tipp, aber das ging ja wirklich maßlos in die Hose. Ey, 6 Dinger fangen wir uns in München komplett verdient, hätten sogar noch höher verlieren können, wenn nicht sogar müssen. Hätten die Bayern 90 Minuten Volldampf gespielt, wäre vielleicht sogar zweistellig geworden. Also ja, es war wirklich eine Niederlage, die jetzt auch tabellarisch dann auch alle Umstände, die es dann noch auf den anderen Plätzen da gab, uns richtig, richtig getroffen hat jetzt. Also wir hatten vor dem Spiel 8 Tore Vorsprung beim Torverhältnis auf Bochum. 8 Tore waren es, jetzt davon ist 1 übrig geblieben. 1. Also
so schnell kann es gehen.
Und diesen Trumpf haben wir jetzt auch nicht mehr im Ärmel, so richtig. Also ich bin einfach nur schockiert gewesen, muss ich sagen. Ich habe mir das Spiel angeguckt, ich war im Urlaub, was heißt Urlaub? Familienurlaub, Scheveningen am Strand. Alles war super, alles war eingestimmt auf ein gutes Spiel. Ja, und dann ging es dahin.
Ja, am Ende 6:0, ich denke, wir wollen gar nicht so wie wir sonst durch das Spiel durchgehen, ich glaube, das wird keinen Sinn machen. Deshalb gehen wir durch die wichtigsten Ereignisse des Spiels gleich nur ein bisschen durch. Ich denke, es gibt genügend anderes zu besprechen. Bevor wir in das Spiel starten, kommen wir aber zur Aufstellung. Da sollte sich einiges verändern. Aufgrund der Tatsache, dass ja viele Spieler bei uns bereits 4 gelbe Karten haben und da kurz vor einer Gelbsperre standen oder immer noch stehen. Dazu noch der ein oder andere Angeschlagene hat ja Thomas Reis die Mannschaft umgebaut. Und wie genau, das sagt euch jetzt Felix.
Ja, genau. Also, wie Basti schon gesagt hat, es gab ein paar Veränderungen. Veränderungen, die wir auch so erwartet haben. Aber eine ja, Nicht-Veränderung, die nicht getätigt wurde von Reis. Aber immer der Reihe nach im Tor natürlich Schwodo. Wie letzte Woche auch Kaminski und Vandenberg wieder in der Innenverteidigung. Links Uro und rechts Brunner, wieder genesen für Matrijani. Matrijani hat ja die Ihr erinnert euch, einen Schlag bekommen in der Nachspielzeit in Mainz, glaube ich. Also noch immer angeschlagen gewesen, auch nicht im Kader gewesen. Genau, für ihn jetzt Brunner wieder auf dem.
Auch die richtige Entscheidung übrigens. Ja. Also da die absolut richtig, den dann noch zu schonen. Das war eine der Änderungen, die ich für sehr sinnvoll.
Genau, fand. Dann kam die erste Änderung, die ich, ja, sag ich mal, spielerisch, taktisch und so vielleicht verstehe, aber die noch nie in dieser Saison funktioniert hat. Nämlich. Ja, sozusagen eher mit drei defensiveren Leuten zu spielen, nämlich mit Kraus, Latzer und mit Kral zusammen. Latzer dementsprechend, ja, der defensive Teil kam rein für Salazar, der letzte Woche ja noch von Anfang an gespielt hatte. Ja, wie gesagt, wir haben gegen Bayern gespielt, Matchplan war wahrscheinlich eher defensiv, das zur Verteidigung auf Konter zu warten. Ja, dann rechts Karaman, vorne drin hat frei gespielt für Terodde ja auch vorbelastet gewesen, geschont fürs Spiel jetzt gegen Frankfurt, fürs wichtige, unfassbar wichtige Heimspiel, wo man bestimmt vielleicht einen oder anderen Punkt holen kann. Ja, und laut dieser Argumentation hätte nämlich auch, ja, der linke Flügel getauscht werden müssen, aber nein, Bülter hat trotzdem gespielt, hatte vor dem Spiel 4 gelbe Karten, hat nach dem Spiel 5 gelbe Karten, ist jetzt gesperrt, muss ich sagen, da kann sich der Reis, ja, weiß ich nicht. Es ist einfach dumm.
Es ist einfach ein Riesenfehler.
Einfach wirklich dumm gewesen, weil du die ganze Mannschaft, also über alle Teile der Mannschaft schonst du oder schonst du genau aus dem Grund, Gelbsperre droht. Und dann Bülter, wirklich den Mann der Stunde, auf den Platz zu bringen. Klar, als offensiver Spieler hast du nicht die vielen Zweikämpfe, aber gegen Bayern reicht ja das eine so oft wie die kontern auch und schnell nach vorne rennen, da reicht ja das eine taktische Foul, was es im Endeffekt auch war, und du kriegst da gelb. Und ich verstehe nicht, warum man nicht einfach da einen Drexler hingeschmissen hat oder einen Skarke, wo gar kein Risiko von ausgegangen wäre. Und ich meine, die sind jetzt offensiv auch nicht so die allzu schlechten. Vor allem, weil Skarke auch noch vielleicht mal ein bisschen mehr Tempo noch dabei gehabt hätte. Aber das ganz davon ab.
Aber Skarke war noch nicht mehr für 90 Minuten keine Option.
Ja, bestimmt. Aber dann kannst du trotzdem mit Skarke und mit Drexler das Spiel halt dann durchgehen. Oder wechselst im Bülter für 20 Minuten. Nein, 20 Minuten hätte er sich vielleicht am Riemen reißen können. Aber so stehen wir da jetzt halt einfach ohne Bülter, der für fast die Hälfte unserer Tore verantwortlich ist. Jetzt gegen Frankfurt in dem wichtigsten Spiel der Saison jetzt, ist er nicht dabei. Und da muss ich Reis einfach an die eigene Nase packen. Und ja, das geht voll auf seine Kappe, wirklich.
Es ist vor allen Dingen völlig unnötig. Also wir werden da gleich nochmal zukommen. Wir starten kurz ins Spiel rein. Ja, diverse Chancen für Bayern. 8. Minute Großchance Bayern, 10. Minute Großchance Bayern. Schwolo sehr aufmerksam oder Bayern eigenes Unvermögen gewesen. Das Ganze ging in den ersten 15, 20 Minuten halbwegs gut. Also gut heißt, wir hatten unter 20% Ballbesitz. Ich habe nach 20 Minuten geguckt, da hatten wir 18% Ballbesitz. Und ja, wir haben halt irgendwie geschafft, uns keinen Gegentreffer zu fangen. 20. Minute Kraus, der nach Trikot ziehen gegen Musiala sich eine gelbe Karte abholt. Bayern dadurch wieder in Ballbesitz. Und in der 21. Minute klingelt's. Ja, Müller leitet selbst mit ein. In der Mitte, ja, finde ich, pennt Kral total. Und am Ende kommt Thomas Müller wieder an den Ball. Thomas Müller, der ja aufgrund seines älteren Semesters jetzt ja auch nicht immer die volle Spielzeit bei den Bayern bekommt und auch jetzt nicht, wer weiß, wie viele Tore macht, aber gegen Schalke hat er aus irgendeinem Grund immer Bock, trifft da regelmäßig 21 Minute 1-0 Thomas Müller.
Ja, hat auch keine, wobei, kurz nochmal vielleicht auch, um auf die Bayern-Aufstellung nochmal darauf einzugehen, weil das, da musste ich auch sehr schmunzeln, als ich das gesehen habe. Bayern hat halt einfach auf ihren, die spielen immer mit zwei Sechsern. Aber gegen Schalke, denke ich, einer reicht. Also, Da habe ich auch schon gedacht, so, oh ja, gut, die haben Bock oder weiß ich nicht. Ich dachte erst so, vielleicht sind die ein bisschen überheblich und nehmen uns nicht so ernst, aber gut, hat sich dann doch ausgezahlt, dass die dann so gesehen Platz da für Müller gemacht haben, indem sie einen Sechser geopfert haben. Aber naja, weiter im Spiel, keine 6 Minuten später. Köln meldet sich, Videobeweis. Brunner Brunners Ellbogen im Strafraum geht in Musialas Gesicht rein. Und Musiala fällt, Musiala liegt, Musiala weint, Schröder zeigt auf den Punkt, es gibt Elfmeter, Kimmich tritt an, Kimmich trifft, 2-0. Um vielleicht nochmal auf die Elfmetersituation einzugehen, wir hatten gerade schon drüber gesprochen, für uns beide, ja, kann man, also ich hätte mich, glaube ich, darüber aufgeregt, wäre es auf unserer Seite passiert, aber ich finde, es ist ein Elfmeter, den man nicht geben muss, weil Musiala, wenn du mit dem Gesicht voranrennst, dann triffst du auch mit dem Gesicht irgendwann mal eine Schulter oder einen Arm. Meine Meinung zu dem Ding, weiß ich nicht, tut im Endeffekt auch wirklich nichts zur Sache, aber...
Es tut nichts zur Sache, ich habe da nur einfach den Case, für die, die schon länger diesen Podcast verfolgen, die wissen, dass ich als selbst als Schiedsrichter halt oftmals diese Meinung vertrete, auf der Seite der Schiedsrichter zu sein, und viele Entscheidungen, über die man sich vielleicht im ersten Moment aufregt, sind rückblickend betrachtet regeltechnisch korrekt, aber da finde ich gerade, dass da der Videobeweis eingreift oder der Videoassistent eingreift, finde ich nicht richtig. Vor allen Dingen, weil Brunner dadurch auch noch eine gelbe Karte sieht. Okay, ist jetzt für ihn unerheblich, aber meiner Meinung nach ist das kein Zweikampf, es ist ein handelsüblicher Zweikampf im Mittelfeld, würde nicht gepfiffen werden und dann pfeifen wir das halt im Strafraum. Also es ist obsolet zu sagen, was wäre wenn. Nein, wir hätten das Spiel nicht gewonnen, das ist völlig unerheblich, aber es ist einfach ein grundsätzliches Problem. Später in unserer Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist, werde ich noch eine andere Situation haben vom heute frühen Abend, also wir haben heute Sonntag übrigens. Und da werde ich auch nochmal genau dazu was sagen, weil das ist mir an diesem Wochenende tatsächlich etwas sauer aufgestoßen. Dazu später mehr, kommen wir zu einer völlig richtigen Entscheidung von Schiedsrichter Robert Schröder, der das erste Schalke-Spiel pfiff seit dem ersten Spieltag. Ihr erinnert euch, Schalke ist in Köln zu Gast und Dominik Drexler sieht eine sehr umstrittene glattrote Karte. Haben wir uns sehr übel drüber aufgeregt damals. Ich erinnere mich, der Vor-Podcast-Titel war damals VAR, immer wir. Also das ist so ein bisschen die Vorgeschichte gewesen, ohne Kollege Schröder da was irgendwas unterstellen zu wollen. Guter Mann ansonsten, auch wenn er diese Saison leider häufig in Diskussionen beteiligter ist, was man als Schiedsrichter sehr, sehr ungern hat. In der 36. Minute entschied er aber völlig richtig, Bülter, der Masraoui auf der rechten Bahn halt komplett umreißt und ihm einfach hinten über den Haufen rennt. Ja, einerseits dumm von Reis, dass er ihn überhaupt aufstellt, aber andererseits, warum muss Bülter damit nach hinten und warum muss er da ihn so über den Haufen rennen? Ein völlig unnötiges Foul, eine richtige gelbe Karte und dadurch Marius Bülter im Spiel gegen Eintracht Frankfurt gesperrt.
Ja, wie du schon sagst, komplett dämlich. Ja, und in der Folge ist auch wirklich nicht viel, zumindest für uns, passiert. Ich meine, mich leicht erinnern zu können, dass wir mal einen Freistoß hatten, der aber natürlich auch wieder nichts bringt. Vor allem, also wenn Latzer da schon antritt zum Freistoßschießen und zum Standardschießen, dann ja, kannst du dich darauf einstellen, dass nichts passiert. Vor allem, weil uns die Konter auch sowas von um die Ohren geflogen sind mit Sané und Gnabry, die uns da, ja, echte Probleme bereitet haben, wie gesagt, nach vorne, wenn nur Langholz von uns, wo dann einfach, ja, muss man auch sagen, also mit De Ligt haben die Bayern auch einen, der relativ schnell ist und unsere, ja, Stürmer easy ablaufen konnte. Ja, und so ging es dann in die Pause, nur mit 2-0, hätte da auch schon zu dem Zeitpunkt deutlich höher sein können, aber gehen wir schnell in Hälfte 2, es wurde gewechselt, Brunner wurde ausgewechselt für Yoshida, weil er hatte sich noch in der ersten Halbzeit verletzt, wurde behandelt und ja, scheint jetzt auch wahrscheinlich gegen Frankfurt raus zu sein. Auch bitter an der Stelle, ja, auf jeden Fall Yoshida in die Innenverteidigung, Vandenberg auf die rechte Seite. Muss ich sagen, habe ich die ersten 5 Minuten nach dieser Einwechslung nicht gesehen, denn Karaman hat auf einmal ein bisschen Rechtsverteidiger gespielt und das sollte nämlich auch, ja, dann schlimm enden. In der 50. Spielminute Cancelo auf links, tanzt Karaman, ihr wirklich setzt ihn auf den Boden, schulte nochmal komplett ein, legt in den Rückraum ab zu Gnabry. Ja, Gnabry macht nochmal Schusstäuschung, wieder liegen fast 2 von uns auf dem Boden und ja, braucht er nur noch einschieben. 3-0, ja, Yoshida und Karaman in dem Tor komplett drin, komplett schlecht. Ja, also klar, die haben eine Riesenklasse, die Bayern, aber sich da so wirklich Vorführen ist, glaube ich, ein gutes Wort. Sich so vorführen zu lassen, das ist echt nicht nötig.
Ja. 63 Minuten noch eine tolle Parade von Schwolo und in der 64. Minute gab es dann einen Dreifachwechsel. Skarke, Drexler und Polter für Bülter, Kraus und Frei. Positionsgetreuer Wechsel an dieser Stelle. Aber 65. Minute. Yoshida Masterclass schlägt wieder zu. Weite Kopfballklärung von Pavard. Yoshida will den Ball irgendwie zurück zu Schwolo spielen. Viel zu kurz. Ja. Und Gnabry ist halt doppelt so schnell wie Yoshida. Umkurvt Schwolo, der nichts mehr machen kann, schiebt ein, 4-0.
Ja. Du weißt, du weißt halt nicht, ob es ein Rückpass ist oder verstolpert so, bei ihm. Es war.
Ja, ach, also so schlecht wie fast alle an diesem Tag waren und so schlecht wie es defensiv ist und so schwer es auch gegen nun mal den FC Bayern München zu spielen, das wir dürfen nicht vergessen. Der FC Bayern hat einen Kaderwert von über 1 Milliarde Euro, während der zweiteuerste Kader Borussia Dortmund die Hälfte hat. Also das sind ja jetzt auch nicht irgendwelche Leute, die da spielen, ne? Aber trotzdem ist Yoshida da in meiner Wahrnehmung so das Brennglas drauf gewesen, wie viel Unsicherheit der reingebracht hat, ne? Also neben Jens hat das ja oftmals gut funktioniert, aber jetzt gegen Bayern war wieder so ein Spiel, wo ich gedacht habe, also der hat kein Bundesliga-Niveau und ehrlicherweise auch kein Zweitliga-Niveau.
Ja, 100 Pro, also gerade auch, was mir auch noch bitter, sagen wir, die ganze Zeit aufgestoßen ist, es gilt aber für die ganze Mannschaft dann, also dass spätestens nach dem 3-0 nicht mal auf Verwaltungsmodus geschaltet wurde, dass da von keinem irgendwie mal der Gedanke kam, oh, wir haben ja noch ein Torverhältnis, was wir verspielen können, und zu dem Zeitpunkt, als das 3-0 fiel, also da waren halt noch stabile 40 Minuten zu gehen, ne? Und wir alle wissen, wie schnell Bayern da die Tore machen kann. Und wie gesagt, hat mich ein bisschen gestört, dass da die Konzentration halt bei allen weg war. Und wie du schon sagst, Yoshida war eigentlich das Symbolbild für die Leistung dann von jedem da. 80. Minute.
Überfordert.
Gutes Wort, das stimmt. 80. Minute, gehen wir direkt in die 80. Minute. Ja, 5-0 für die Bayern. Tell darf auch nochmal ran. Musiala, wirklich nach einem Katastrophenfehlpass von Kral. Kral spielt den Ball Musiala komplett in die Füße. Musiala braucht er nur einmal anziehen, ist an Kral vorbei, steckt durch auf Tell, der legt ihn überlegt ins linke Eck. Ja, 5-0 und da waren es nur noch 2 auf Bochum dann.
Ja, zwischenzeitlich auch sogar nur 1, weil Bochum dann 2 Tore Vorsprung hatte, hat sich dann zum Glück noch, zumindest das hat sich noch geändert. Später mehr dazu. Uwean kam noch für Uronen positionsgetreu auf Linksaußen und in der 92. Minute haben wir gedacht, okay, Torfeld ist noch nicht genügend zerstört. Masraoui darf natürlich auch sein erstes Bundesligator gegen Schalke machen. Langer Ball, Mané lässt ganz gut klatschen, der inzwischen reingekommen war. Masraoui bleibt vor Schwolo cool. 6-0, Ende. Ich will da gar nichts, also ich kann da nichts mehr zu sagen. Es nervt mich so sehr.
Wie gesagt, also wir haben es ja eigentlich gerade gesagt. So, du kannst gegen Bayern verlieren. Du kannst auch, ja, ich sag 3-0 verlieren. Aber alles, was höher ist in unserer Situation gerade und in dieser Art und Weise, ist halt echt nicht mehr akzeptabel. Du kannst damit argumentieren, klar, Bayern hat jetzt auch wirklich im Gegensatz zu den letzten Spielen echt wieder mal gut gespielt. Aber muss man sich auch vielleicht mal fragen, so, warum haben sie denn auf einmal so gut gespielt? Ja, weil wir halt wirklich bodenlos verteidigt haben. Verteidigt gespielt, also wir hatten 0 Torschüsse, vielleicht um das dazu, 0 zu 25. Die Expected Goals kommen eigentlich, glaube ich, ganz gut hin. Bayern hatte irgendwas mit 5,3, 5,4 oder so. Wir hatten 0,4. Also.
Ja, mit Standard.
Ja, alles. Eine komplett verdiente Niederlage, aber ja, ich weiß nicht, also ich finde...
Auch spontan, einfach mal auch mal 5 Kilometer weniger gelaufen, das sollte man vielleicht auch nicht vergessen, ne? Also...
Ja, also Reis hat ja gesagt, es lag nicht an der Mentalität, nicht am Einsatz, weiß ich nicht, ob ich dem so ganz...
Die Zahlen sagen was anderes.
Ich weiß nicht, ob ich dem ganz so trauen kann, ich will auch gar nicht, wie gesagt, auf der Mannschaft jetzt rumzutreten, bringt gar nichts, weil es war halt, also es wäre schlimmer gewesen, wenn wir 6-0 jetzt gegen Hertha oder so verloren hätten. Aber es ist halt trotzdem zu dem Zeitpunkt in dieser Saison einfach richtig, richtig scheiße. Bei diesem Spieltag jetzt auch, der komplett gegen uns lief. Wir sind der absolute Verlierer dieses Spieltags. Und es wird ja auch nicht leichter jetzt, ne? Also, muss man ja auch sagen.
Ja, doch, also leichter als die Bayern wird es schon. Aber ich sag mal so, man ist verleitet zu sagen, der Spieltag lief so gegen uns. Dem pflichte ich nur so halb bei. Wir werden da gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Da kann ich mich da auch ein bisschen erklären. Wir kommen aber noch zu unseren Kategorien Held und Depp. Ja, Held ist bei einer 0-6-Niederlage immer sehr, sehr schwierig. Ich würde aber mal den guten Herrn Schwolo, oft von uns kritisiert, in den Ring werfen. Der hat nämlich echt noch so das Schlimmste verhindert und war der Einzige, wo man von erweitertem Bundesliganiveau sprechen könnte.
Ja, gehe ich, denke ich, mit. Vielleicht hätte man noch einen Case, haben wir auch gerade schon gesagt, in der Vorbesprechung, für Kraus machen können, der noch, glaube ich, mit der beste Feldspieler war. Aber sorry, bei 06, ja, da gibt es wenig Argumente auch. Also eigentlich noch weniger für einen Torwart, aber ohne den hätten wir, wie gesagt, zweistellig hätte es auch gut und gerne sein können. Ja, kommen wir zum Depp. Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele, die sich qualifizieren könnten dafür. Aber wie wir es gerade schon gesagt haben, Brennglas lag halt voll auf Yoshida. Der hat es in 45 Minuten wieder geschafft, sich zum Deppen ja, zu bewerben. Und also bei mir hat er es auf jeden Fall geschafft. Meine Nominierung hat er.
Geht es mit Yoshida, nicht mit Thomas Reis als Trainer, weil
Kannst du
ich
auch
finde, das ist
machen. Also.
die deutlich dümmere Aktion. Aber also spielerisch,
Spielerisch ja, es ist dumm. Okay, man kann mit Reis gehen, indem man sagt, dumm Bülter aufzustellen, dumm Yoshida einzuwechseln.
genau, richtig.
Also
Weil, also, weil, also das geht mir halt nicht aus dem Kopf, dass der da Bülter aufstellen, der und genau das passiert, was nicht passieren durfte. Ja, aber ich bin auch fein mit Yoshida, ist okay.
Ah, dann
Dann
mir soll's gleich
gehen wir mit
sein.
Maya.
Okay. Ja.
Gehen wir mit Maya Yoshida mit, ja. Ich bin wieder sehr, sehr ernüchtert, muss ich sagen. Ich kann nur hoffen, über das Spiel nächste Woche gegen Frankfurt, ja, werden wir gleich noch ausführlich genug sprechen. Aber wie es so oft ist, wenn es um viel geht und es geht in dieser Bundesliga-Saison um so viel wie seit Jahren nicht mehr, also in allen Bereichen, sei es der Meisterschaftskampf, der Kampf um die internationalen Plätze und um den Abstiegskampf natürlich in erster Linie für uns ganz, ganz wichtig. Dann holt man natürlich auch den Rechenschieber etwas raus und überlegt so ein bisschen, was passieren könnte und jedes Ergebnis, jedes Torverhältnis. Plötzlich wird alles wichtig. Und was da so an diesem Wochenende sich verändert hat, darüber sprechen wir jetzt in unserer Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Wir fangen aber an in der Regionalliga West. Und zu meiner Frage, was war da denn los? Der FC Schalke 04-2 empfängt Borussia Mönchengladbach 2. Ja, wir gehen mit. Unsere Zweitvertretung geht mit 3 zu 0 in Führung, führt mit 4-2, führt mit 5-3, Endstand 5 zu 5.
Ist
Zehn
ein Spiel,
Minuten.
was man wahrscheinlich hätte
Eine
gewinnen können,
3-0.
ne?
Ja, wenn man 3-0 führt,
Kann
kann man
man
das Spiel
für
gewinnen.
argumentieren.
Ja, wir haben aber tatsächlich es auch geschafft: 5 verschiedene Torschützen. Cissé, Rufat Dadaschow per Elfmeter. Baluk Kastele, den ich übrigens gerne auch mal sehen möchte bei den Profis, und Sané mal wieder mit den Toren bei Gladbach herausstechend Telavic, der drei Hütten machte. Ja, aber wir stecken da immer noch im Mittelfeld fest. Gladbach, wir waren übrigens krasse Außenseite gegen Gladbach 2. Gladbach 2 war zum Zeitpunkt des Anpfiffs Zweiter. Also eigentlich Respekt, aber ehrlicherweise 3-0-Führung verspielen. Also es lief auch für unsere zweite nicht sonderlich gut. Gehen wir zum Freitagabendspiel und zur Duplizität der Ereignisse von vor 4 Wochen. Hertha auswärts, Freitagabend, alles oder nichts Spiel für die Hertha und sie verlieren 5-2. Das haben sie doch gegen Schalke auch geschafft. Ja, diesmal mit einem etwas anderen Verlauf. Davy Selke trifft gegen seinen Ex-Club, bringt Köln in Führung. Hertha dreht das Spiel in Form von Toussaint und Jovetic nach einer halben Stunde auf 2-1. Dann schaltet Köln aber zwei Gänge hoch und dreht das Spiel vor der Pause noch durch Timo Hübers und Skiri auf 3-2, 5 Tore bereits zur Pause in der zweiten Halbzeit. Ja, Köln in allen Belangen besser. Erneut Timo Hübers mit einer Kandidatur des Tor des Monats, wer das Tor noch nicht gesehen hat. 4-2 von Köln gegen Hertha, sehr gutes Tor. Und Hüseyin Basic sorgen für den 5-2 Endstand, völlig verdient. Hertha mit nur 0,9 Expected Goals, Köln da fast bei 4, 15-3 Torschüsse. Ja, also für Hertha, wir werden auf die Tabelle nachher genauer eingehen. Für Hertha gehen jetzt langsam aber sicher die Lichter aus und scheint so, als würde Hertha als erster Absteiger mehr oder weniger feststehen.
Ja, und wer so ein bisschen die Lichter wieder angemacht hat am Samstag, ist Bochum. Die haben zu Hause den FC Augsburg empfangen. Muss man auch sagen, also Augsburg, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, heimstark, auswärts sehr, sehr schwach. Haben sie auch diesmal wieder gezeigt. Endstand 3-2 für die Bochumer. Schon nach 2 Minuten macht Antwi Adjei das 1-0. Auch was eine Hütte übrigens. Also wie der denn da reinzimmert, krass. Augsburg kann da noch ausgleichen, aber ja, in Halbzeit 2 Hovelu mit dem Eigentor und Losilla zum 3-1 in der 62. Minute. Augsburg kann dann nochmal in der Schlussphase rankommen, aber über das gesamte Spiel muss man sagen, waren die Bochumer auch das Mühe besser, hatten die besseren Chancen und ja, schieben sich jetzt damit auf Platz 15 und stehen somit vor uns. Aber wie gesagt, torverhältnistechnisch werden wir einen Punkt, ein Tor noch ja, in Front.
Kommen wir zum nächsten Abstiegskandidaten, die TSG Hoffenheim verliert den El Plastico, den es viel zu oft inzwischen in der Bundesliga gibt, gegen den VfL Wolfsburg. 2-1, Kaminski und Luca Waldschmidt bringen die Wölfe mit 2-0 in Führung. Ein Eigentor von Gila Vogi bringt 30 Sekunden vor Abpfiff. Hoffenheim zwar nochmal dran, kein spektakuläres Spiel, 3-2 Torschüsse für Wolfsburg, am Ende sogar Hoffenheim mit einem leicht besseren Expected Goals-Wert, aber Hoffenheim auch akut abstiegsgefährdet. Sie sahen zwischendurch aus, als würden sie sich retten, aber sie sind wieder völlig drin.
Ja, auf ins Rhein-Main-Derby, Frankfurt gegen Mainz, also der Gegner von uns von nächster Woche gegen den Gegner von uns von letzter Woche. Frankfurt gewinnt das Spiel mit 3-0, souverän, verdient. Kamada, Buta und Kolumani machen die Tore. Und ja, es scheint irgendwie so zu sein, als ob die Frankfurter jetzt, nachdem, ja, sag ich mal jetzt mit die Glaser-Geschichte in trockenen Tüchern ist, dass er jetzt am Ende der Saison gehen wird nach dem Pokalfinale, ja, Frankfurt vielleicht ein bisschen befreiter aufspielen kann. Nicht so gut für uns, aber ja, Frankfurter ja auch noch im Kampf um die internationalen Plätze. Krass dabei, deswegen wichtiger Sieg für die Frankfurter da. Mainz hat einen Rückschlag, ja, im Kampf um die internationalen Plätze da auf jeden Fall noch erhalten.
Kommen wir zur Union Berlin. Kampf um die Champions League gegen den SC Freiburg. Oder wie man in Berlin Köpenick sagt, die Geraldo Becker Festspiele. Ja, Mann des Spiels, Mann des Spieltags. 2 Tore, 2 Vorlagen und ein Jubel mit Maske, der an einen gewissen Stürmer aus Lüdenscheid erinnert vor einigen Jahren. Auch dafür, also wieder völlig zu Recht Geld bekommen, das finde ich immer, ich finde es lustig einfach. Sollten die Spieler inzwischen verstanden haben. Ja, die Unioner führen bereits nach 38 Minuten durch Kevin Behrens auf Vorlage von Geraldo Becker und zweimal Becker selber mit 3-0. In Halbzeit 2 kommt plötzlich Freiburg aber besser ins Spiel und auch dran. Gulde 56. und Grifo 70. per Strafstoß bringt Freiburg zum 3-2 dran, ehe 10 Minuten vor Ende Leiduni auf Vorlage von Geraldo Becker das 4-2 macht. Ja, dazu ist Becker noch mit Abstand der schnellste Spieler des Spiels. 36,57 km/h ist mega, mega schnell. Der zweitschnellste hat 34,5. Also, ja, überragend. Hat echt Spaß gemacht, dem zuzugucken. Tolles Spiel gewesen.
Ja, ein tolles Spiel gab es dann auch im Topspiel. Dortmund gegen Gladbach, Borussia gegen Borussia. Endstand 5-2. Also Dortmund hat dem Druck standgehalten. Hat Gladbach vor allem in Halbzeit 1 echt mies an die Wand gespielt. Gerade Mahlen und Haller haben die Abwehr, die Hintermannschaft von Gladbach dort schwindelig gespielt. Haller zum 3-0 mit einem riesen Traumtor, mit der Hacke im Bülter-Manier, würde ich sagen. Und ja, Benzemaini und Stindl machen dann noch zwei Hütten in Halbzeit 2. Reyna darf dann aber auch nochmal ran in der Nachspielzeit und trifft zum 5-2. Ja, wie gesagt, Dortmund bleibt also dran, noch immer ein Punkt Rückstand auf die Bayern. Eher zwei, wenn man das Torverhältnis vielleicht, das überragende Torverhältnis von Bayern noch mitnimmt. Aber ja, Meisterschaftskampf bleibt weiter spannend.
Abstiegskampf bleibt auch spannend. Ja, der FC Schalke 04 hätte auf Platz 17 fallen können und damit wieder auf einen direkten Abstiegsplatz. Hätte Stuttgart gewonnen, passierte aber nicht. Im Sonntagnachmittagsspiel empfängt Stuttgart Leverkusen. Die erste Halbzeit ist ja nicht der Rede wert, ist absolut langweilig gewesen. Zweite Halbzeit, ja, merkte man dann aber, haben beide Teams gemerkt, oh, hier geht's ja für uns richtig was, für Leverkusen um die internationalen Plätze und für Stuttgart um den Abstiegskampf. Und in der 55. Minute setzt Ito sehr, sehr klug nach. Nein, falsch, es ist Endo, der klug nachsetzt. Und ja, Palacios lässt das Bein stehen, kommt viel zu spät. Schiedsrichter Frank Willenborg zeigt auf den Punkt Strafstoß. Seju Girassi verwandelt souverän und das per Panenka-Elfmeter, der zweite an diesem Wochenende. Ja, aber nach nur 13 Minuten ist die Führung wieder obsolet, denn auch auf der anderen Seite gibt es einen Zweikampf, eine Flanke in den Strafraum und Torwart von Stuttgart, Fabian Bredlow, ja, geht, will zum Ball gehen, aber dadurch, dass der Ball vorher weggeköpft wird, kommt er nicht zum Ball und räumt nur Edmond Tapsoba mit beiden Fäusten voran und angezogenem Knie im Strafraum völlig um, während der Ball noch im Spiel ist. Ja, schwierig zu sehen. Schiedsrichter Frank Willenborg geht nach draußen an den Videobildschirm, schaut es sich an und gibt völlig zu Recht Strafstoß, gelbe Karte für Bredlow. Ja, dann gibt es erstmal eine ordentliche Rudelbildung nach der Entscheidung von Willenborg, weil sich da wieder ein paar Leute ja, Nettigkeiten austauschen wollten. Der Ersatzspieler Koulibaly sieht dazu noch gelb, weil er einfach auf dem Platz läuft. Auch wieder Masterclass. Palacios, der auf der einen Seite den Elfmeter noch verschuldet hatte, lässt sich aber nicht beirren. Ja, guter Elfmeter, 1-1, der Ausgleich und ja, eine hitzige Schlussphase haben wir. Mit einigen Karten, mit vielen Rudeln, Fußball gespielt wurde wenig, beide wollten, schafften es aber nicht. Unentschieden und dadurch Stuttgart auf Platz 17. Da noch auf jeden Fall zu loben ist, nachdem ich vorhin kritisiert habe und das auch gleich noch tun werde, Schiedsrichter Frank Willenborg, der eine super Saison pfeift, gerade bei hitzigen Spielen, wieder ein sehr, sehr guter Job. Ich habe das Spiel gerade in die zweite Halbzeit vor allen Dingen in voller Länge gesehen und auch als es hitzig wurde, ein sehr sicherer und guter Leiter.
Ja, machen wir den Spieltag zu mit dem Spiel Leipzig gegen Bremen. Für Leipzig geht es noch um die Champions League, für Bremen, ja, die spielen um die goldene Ananas. Leipzig gewinnt das Spiel im Endeffekt mit 2-1. Spiel nimmt auch erst in Halbzeit 2 wirklich richtig Fahrt auf. 66. Minute, Nkunku zum 1-0. Aber, Videobeweis, Köln meldet sich. Ja, und Schiedsrichter Bartschipper nimmt das Tor zurück. Aufgrund, ist es die Situation, die du gleich ansprechen willst? Ja, weil ja, das habe ich mich auch gefragt. Also, Bittencourt wird wirklich minimal nur berührt, fällt und...
Wenn das ja reicht... Wenn das reicht, also dann kannst du jedes Tor zurücknehmen. Wer es nicht gesehen hat, guckt es euch an, bitte. Also, wenn das reicht, um ein Tor zurückzunehmen, dieses faule im Mittelfeld, ein leichtes Handauflegen, da also
das ist ein normales Mittelfeld. Es ist noch niemals ein Gerangel. Es ist nur eine minimale Berührung.
Ich stand heute selbst 90 Minuten auf dem Rasen und habe gepfiffen. So ein Zweikampf würde ich niemals als Fauler pfeifen. Niemals. Das ist kein Fortschritt für mich. Und vor allen Dingen, wenn man sagt, okay, es ist Kontakt da, dann kann ich nicht rausgehen und nach Videostudium dieses Foul zurücknehmen. Du hast es gerade schon angeteasert, ist am Ende egal, aber...
Trotzdem, also, weil...
Möchte ich nicht. Ist ein ganz falsches Zeichen für den
Bundesliga-Endspurt. Wenn genau das reicht, dann wirklich. Nämlich für keine 5 Minuten später, nämlich auf einmal Bremen trifft, Bittencourt zum 1-0, also Weil ich will nicht wissen, was passiert wäre, hätte Bremen dieses Spiel gewonnen. Dann wären nämlich die Schreier aus Leipzig ganz laut gewesen. Aber muss man sagen, Leipzig war einfach die bessere Mannschaft, hat Druck gemacht dann weiterhin. Ja, und wenn nichts hilft, kommt Willi Orban halt an und macht das 1:1. Und in der ja wirklich letzten Minute der Nachspielzeit 90 plus 6, Csoboszlai zum 2:1. Ja, mit Nkunku, glaube ich, zusammen einer der besten bei Leipzig aktuell. Zum 2:1 und ja, damit riecht es da ganz stark leider wieder in Leipzig nach Champions League.
Ja, und das ist der Punkt, wo wir nach dem 32. Spieltag doch mal auf die Tabelle gucken. Der FC Bayern ist auf Platz 1 mit 68 Punkten, knapp vor Borussia Dortmund 67 Punkte. Die Münchner mit dem deutlich besseren Torverhältnis, das natürlich auch immer ja, sehr wichtig sein wird. Dann leider, du hast gerade schon angekündigt, Leipzig 60 Punkte, Dritter, Union 59, Vierter. Für Freiburg wird es in der Champions League ganz schwierig, 56 Punkte und das schlechtere Torverhältnis auf Platz 5, aber die Europa League ist sicher mit diesem Spieltag. Während Wolfsburg 6. 49 und Leverkusen 7. 49 noch um Europa League bzw. Conference League kämpfen. Ja, kommt dann Frankfurt, 46, ist an Mainz vorbeigesprungen im Rhein-Main-Derby, die sind bei 45, Köln mit 41 Punkten, doch jetzt sehr, sehr souverän, vor Gladbach auch, die ja bekanntlich verloren auf Platz 11, Bremen durch die Last-Minute-Niederlage tatsächlich rechnerisch immer noch nicht gerettet mit 35 Punkten, wir kommen jetzt nämlich zu den Mannschaften, die noch theoretisch absteigen können. Und ja, danach ein weiterer, dann wird es noch enger, Platz 13, Augsburg, 34 Punkte. Da ist dann nochmal ein Punkt weniger, wird es nochmal knapper. Ja, und dann kommt der ganz, ganz tiefe Abstiegssumpf. Hoffenheim 32, Bochum 31, Schalke, Relegationsplatz 16, 30 Punkte. Stuttgart, Platz 17, 29 Punkte. Und die Hertha hat noch Chancen auf den Relegationsplatz. Die haben sogar noch Chancen auf Platz 15 aufgrund des besseren Torverhältnisses. Aber ehrlich gesagt, langsam gehen da die Lichter aus. Also es sind 5 Punkte auf dem Relegationsplatz und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das...
Und es müssen halt alle anderen auch mitspielen. Ne? Das ist halt das Ding. Also ja. Ich denke auch, dass Hertha weg ist. Sie können sich halt, wenn man jetzt mal auf die nächsten Spiele guckt, im direkten Duell vielleicht noch mal ein bisschen Hoffnung schaffen. Hertha gegen Bochum, direktes Duell, würde mich sogar freuen, wenn die Hertha da punktet, ehrlich gesagt, weil es wichtig für uns ist, da gegen Bochum. Gucken wir vielleicht mal auf die anderen Abstiegskandidaten. Hoffenheim, zu Hause gegen Union, auch schwieriges Spiel auf jeden Fall. Wir zu Hause gegen Frankfurt, auch schwierig, aber wir haben die Fans im Rücken. Ich bin überzeugt, dass wir da zumindest einen Punkt holen und ich bin, der wird nicht reichen, aber verlieren tun wir nicht, sagen wir mal so. Augsburg zu Hause gegen Dortmund auch nicht gewonnen. Also lange nicht gewonnen.
Nee, auf keinen Fall.
Ja, Mainz gegen Stuttgart. Mainz jetzt 2 Niederlagen.
Mainz 3 Niederlagen in Folge.
3 Niederlagen in Folge. Stuttgart, da muss ich auch sagen, ich fand, die haben auch gegen Leverkusen echt nicht schlecht gespielt und die hatten 2-3 Hochkaräter noch, die hätten das Spiel gut und gern gewinnen können. Ne? Und ja, wie gesagt, da. Schwieriger Spieltag auf jeden Fall für jeden. Bis auf halt, eher gesagt, Stuttgart würde ich sagen, hat den leichtesten Gegner nächste Woche gegen Mainz. Und wir vielleicht sogar den schwersten mit Frankfurt. Weil Hoffenheim mit Union auch natürlich ein ordentliches Brett vor sich hat.
Es wird absolut spannend. Langsam kriege ich die Krise. Und langsam gucken wir damit dann auch mal so ein bisschen aufs Spiel gegen Frankfurt. Ja, Felix, was soll ich sagen? Es ist wieder ein Samstag im Mai. Es ist wieder der 33. Spieltag. Es ist wieder ein Heimspiel. Es sind wieder 25 Grad. Es wird wieder eine geile Choreo geben. Ja, also die Duplizität der Ereignisse zu Pauli ist schon da. Das muss man sagen. Und Rodrigo Salazar spielt erneut gegen ein Ex-Club.
Ja. Nur einziger Punkt ist, wir können halt nicht alles klar machen. So, das ist vielleicht noch anzumerken. Wobei, ich glaube, vielleicht könnten wir den Relegationsrang safe machen.
Wir könnten auf jeden Fall, es könnte passieren, dass wir nicht mehr direkt absteigen können.
Das wäre ja schon mal was. Also, Das wäre jetzt ja wahrscheinlich kein Grund für einen Platzsturm, aber.
Ich sehe gerade, das stimmt übrigens auch gar nicht, Felix. Und zwar spielt am letzten Spieltag Stuttgart gegen Hoffenheim. Ach,
stimmt. Und die, ja.
Stuttgart spielt gegen Hoffenheim und sollten wir vorbeispringen, würden die sich die Punkte klauen, wenn Hoffenheim verliert. Und dann würde das bedeuten, dass wir sogar Platz 15 sicher hätten. Selbst wenn wir verlieren.
Ja, dieses ganze Rechen, dieser ganze Rechenscheiß, ne? Hätte, wenn und aber, ne?
Übrigens, ja, aber so wird es halt sein. Und nochmal wichtiger Fakt, du hast das Torverhältnis von Bochum schon oft angesprochen. Es ist inzwischen so eng, dass wir auf die nächste Instanz gucken müssen. Was ist denn, wenn wir ein gleiches Torverhältnis haben und gleich viele Punkte? Dann zählen die mehr geschossenen Tore und aktuell hat Bochum 5 Tore mehr geschossen. Also da der kleine Vorteil für Bochum sollten in...
Ich glaube nicht, dass wir noch 5 machen in den nächsten Spielen.
Ja, glaube ich auch nicht. Und Bochum keins. Ja. Auch, ich habe ja schon angesprochen, wie unglaublich spannend die Situation rund um alle anderen Bereiche in der Tabelle ist. Ich gucke mir gerade den 34. Spieltag an und ja, es könnte halt gut sein, dass es tatsächlich in jedem der 9 Spiele noch um etwas geht. Also das Einzige, was möglicherweise nichts mehr ist, ist Frankfurt-Freiburg und Wolfsburg gegen Hertha. Wobei Wolfsburg spielt auch noch um Europa. Die sind auch noch völlig drin. Also vielleicht noch Gladbach-Augsburg, sollte sich Augsburg jetzt am nächsten Wochenende retten. Aber
ja.
Ich weiß es doch nicht, Felix. Pass auf, am Ende stürzt Bremen da noch rein.
Ja, sehr gut. Aber ach, ich weiß, es ist einfach nur, du kannst jetzt einfach nur noch hoffen. Es gilt jetzt nächste Woche, um jetzt vielleicht hier auch die Folge zuzumachen und zu unseren Tipps zu kommen. Es geht nächste Woche, da müssen 3 Punkte her. Also, das ist die letzte Chance, das letzte Mal vor ausverkauftem Haus. Vielleicht das letzte Mal für 1 Jahr, 2 Jahre Liga 1. Aber so weit denken wir noch nicht. Mal gucken, was sagst du, was tippst du? Wo geht die Reise hin?
Also, erstmal glaube ich, selbst wenn wir das Spiel jetzt nicht gewinnen sollten, nicht punkten sollten, dass wir nicht direkt runtergehen. Ich glaube, Relegationsplatz ist drin und dann wäre es nicht das letzte Heimspiel.
Ja, gut, das stimmt. Also,
dann käme noch irgendjemand, eventuell Hamburg, eventuell Heidenheim, eventuell Paderborn und vielleicht auch Darmstadt, die gerade zu doof sind, den Aufstieg klar zu machen. Ja, ich habe gerade angesprochen, Duplizität der Ereignisse. 3-2. Rodrigo Salazar macht das 3-2.
Eieiei, ich bin gespannt. Also das letzte Mal, als wir gegen Frankfurt zu Hause in der Liga gespielt haben, haben wir 4-3 gewonnen, ne? Da waren wir schon längst abgestiegen und Huntelaar trifft nochmal und ach, das war ein lustiges Spiel.
Auch gegen Frankfurt in der letzten Zeit gegen Frankfurt, schwer in Ordnung. Davor das Spiel, weißt du, was das Spiel vor dem 4-3 war? Das war das 1-0 im Dezember.
Ah, ja, ja. Wo hat Raman das Tor gemacht? Ne? Oder war das? Ja.
Da hat, das war, vor allem, Raman hat das Tor gemacht, ja, aber...
Lüne ist doch glatt rot runtergegangen.
Gegen Gacinovic. Ja.
Ach, für mich dann immer keine rote Karte.
Das ist die roteste Karte, die ich je gesehen habe, wirklich.
Was sag ich? Ich sag, ein Gegentor fangen wir uns oder so. 2-1. Wir gewinnen das Spiel 2-1. Mit uns im Stadion, hoffentlich. Mal gucken, ob das klappt.
Hoffen wir.
Wir werden berichten. Ja. Und ja, wer weiß, vielleicht ist dann nächste Folge Optimismus pur wieder oder wieder Ernüchterung, wobei mit Ernüchterung wird das dann nächste Woche, wird nochmal 10-mal schlimmer dann. Thema mehr ernüchtert sein.
Also sollten wir in Leipzig gewinnen müssen am letzten Spieltag, dann sehe ich schwarz. Also es kann halt alles passieren von Rettung bis fast sicherer Abstieg, alles drin. Das heißt, es wird halt das Spiel. Wir haben es oft gesagt, Samstag 15:30, die nicht im Stadion sind, guckt es euch an, es wird wichtig. Die im Stadion sind, wenn ihr im Unterrang sitzt oder steht, etwas Weißes anziehen. Wer im Oberrang sitzt, was Blaues anziehen. Oberrang blau, Unterrang weiß. Es gibt auch Choreo-Shirts. kauft die alle, unterstützt UGE. Und ja, dann hoffen wir, dass das was wird. Und sagen, bis zur nächsten Woche. Glück auf.
Glück auf. Ciao, ciao. Tschö, tschö.